Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, am heutigen Sonntag Misericordia Domini steht die Barmherzigkeit Gottes im Zentrum. Dies kommt im Bild vom guten Hirten zum Ausdruck. In Graubünden und hier im Prättigau wissen bestimmt noch viele, wie das ist, wenn der Hirte oder die Hirtin sich auf der Alp um die Tiere kümmert. Manche wissen es von Erzählungen in der Familie und manche haben es noch selber erlebt. Wie viel Mühe sich der Hirt oder die Hirtin gibt, um die Tiere zu beschützen, zu versorgen, an den richtigen Ort zu treiben oder zu locken. Wahrscheinlich kennt der Hirte die einzelnen Tiere, ihre Besonderheiten, ihren ganz eigenen Charakter. Vielleicht hat auch jedes Tier einen eigenen Namen oder bestimmt eine eigene individuelle Glocke oder Schelle mit einem ganz eigenen Klang. Die Arbeit ist anstrengend und auch nicht ungefährlich bei den steilen Hängen oder bei sich lösenden Steinen. Der Hirtenberuf gehört zu den wichtigsten und bekanntesten Berufen im alten Orient. Der Reichtum der Menschen und die Lebensgrundlage war oft die Herde. Der Hirte hatte somit eine wichtige und sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Und deshalb wird das Wort Hirt auch sehr früh, zum Beispiel in Ägypten und Mesopotamien, im übertragenen Sinn gebraucht. Zum Beispiel ist er ein Titel für die Könige. Im Alten Testament werden die geistlichen und politischen Führer als Hirten bezeichnet, die das Volk weiden bzw. verantwortlich weiden sollten, wie wir es eben in der Schriftlesung gehört haben. Ich finde dies eine tröstliche und schöne Vorstellung, die in diesem Bild mitschwingt. Den Herrschern soll es eben nicht zuerst um das eigene Ansehen gehen, um die Vergrößerung ihrer politischen oder militärischen Macht, sondern sie sollen Verantwortung tragen für die Menschen, die ihnen anvertraut sind. Sie sollen den Menschen dienen und sich für das Wohl ihrer Untertanen einsetzen. Wie sähe unsere Welt heute aus, wenn die Herrscher so handeln würden, wenn es eben nicht immer um sie ginge, sondern um die Menschen, wenn es ihr wichtigstes Anliegen wäre, dass es den Menschen gut geht. Und auch Gott selbst wird im Alten Testament als Hirte bezeichnet, der sein Volk weidet und für es sorgt. So kennen wir es vom 23. Psalm: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist der Hintergrund des heutigen Predigttextes. Er steht im Johannesevangelium im 21. Kapitel. Ich lese ihn aus der modernen Bibelübersetzung, die das Buch heißt. Als Jesus und seine Jünger mit dem Essen fertig waren, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber als all die anderen hier? Er antwortete: Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dein Freund bin. Jesus sagte: Dann übernimm die Verantwortung für meine kleinen Schafe. Dann fragte er noch einmal: Simon, Sohn von Johannes, hast du mich lieb? Der antwortete, ja, Herr, du weißt doch, dass ich dein Freund bin. Da sagte Jesus, dann sorge dafür, dass meine Schafe Nahrung finden. Zum dritten Mal fragte er ihn, Simon des Johannes Sohn, bist du mein Freund? Da wurde Petrus ganz traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal nach seiner Freundschaft fragte und sagte zu ihm, Herr, alles liegt doch offen vor dir. Du weißt doch, dass ich dein Freund bin. Da sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Ich sage dir klar und deutlich, als du ein junger Mann warst, da hast du dir deinen Gürtel selbst geschnallt und bist herumgelaufen, wo auch immer du wolltest. Wenn du aber älter geworden bist, dann wirst du deine Hände ausstrecken, dann wird dich ein anderer fesseln und an einen Ort führen, an den du nicht freiwillig gehen würdest. Mit diesen Worten deutete Jesus an, wie Petrus einmal sterben und mit seinem Tod Gott die Ehre geben würde. Danach sagte Jesus zu ihm, folge mir nach. In diesem Bibelabschnitt beruft Jesus Petrus zum Hirten der Gemeinde. Wir halten für einen Moment inne und denken an die biblischen Geschichten zurück. Mit den anderen Jüngern war Petrus nach Galiläa heimgekehrt, zurück nach Hause an das Ufer des Sees Genezareth. Hier war er aufgewachsen. Hier hatte er die ersten Schritte im Leben und im Beruf gemacht und den entscheidenden Schritt in die Nachfolge Jesu. Nun sind sie wieder zurück, die Jünger Jesu, nur dieses Mal ohne ihn, der sonst so oft Gast in Galiläa gewesen war. Ohne ihn, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Wie sie wohl empfangen würden, ablehnend oder entgegenkommend für sie, die sie so viel Unverständliches miterlebt hatten. Wie so oft, wenn Menschen nach schweren, nach verletzenden und traumatischen Erfahrungen wieder in den Alltag zurückfinden, so greifen die Jünger auf das zurück, was sie kennen und können. Wie so oft in ihrer Runde ist es Petrus, der als erster das Wort ergreift und sagt, dass er fischen geht. Die anderen schließen sich ihm an, doch sie fangen in der ganzen Nacht nichts. In der Morgendämmerung ruft ihnen ein Mann vom Ufer eine Frage nach etwas zu essen zu und er regt sie an, noch einmal hinauszufahren. Als sie es nun zur rechten Seite versuchen, füllen sich die Netze, aber sie reißen nicht. Wie so oft in ihrer Runde ist es Petrus, der Jesus am nächsten stand, der versteht, wer da am Ufer steht, und Petrus ist es, der als erstes reagiert. Nichts hält ihn davon ab, seine Kleider zu raffen und kopfüber ins Wasser zu springen. Doch es braucht keinen der Fischer aus ihren Netzen, um essen zu können. Alles ist schon bereit. Auf einem Kohlefeuer liegen Fisch und Brot. Kommt und haltet das Mahl. Sie kommen und nehmen das Brot, das er ihnen gibt, und desgleichen auch den Fisch. Mehr braucht es nicht als diese Worte und diese Zeichen, damit sie wissen, wer da mit ihnen ist und sich so als der Auferstandene zeigt. Und dann folgt der Predigttext, wie wir ihn eben gehört haben. Kein Wort der Anklage aus Jesu Mund keine Frage nach dem Warum. Petrus bekommt keine Gelegenheit, sich herauszureden oder zu entschuldigen, weshalb er doch am Kohlenfeuer im Innenhof des hohen priesterlichen Palastes mit dem Rücken an der Wand stand. Warum er, der gerade noch mehr als die anderen seine Zuverlässigkeit beschworen hatte, kurz darauf von den Fragen der Fremden in die Enge getrieben wurde und seine Beziehung zu Jesus in Abrede gestellt hatte. Stattdessen spricht ihn Jesus nun an, so wie er ihm zum ersten Mal begegnet ist. Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Und so fragt Jesus nun: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Dreimal bekommt er die Gelegenheit, sein Verleugnen zu widerrufen und sich zu seiner Liebe zu bekennen. Wir kennen Petrus als Draufgänger. Als Jesus im Garten Gethsemane gefangen genommen wurde, hatte er noch ein Schwert gezogen, um Jesus gegen den Knecht des hohen Priesters zu verteidigen. Petrus war felsenfest sicher, immer zu Jesus zu stehen und ihn nicht zu verleugnen. Doch als ihn die Türhüterin des Palastes vom hohen Priester ihn fragte: Bist du nicht auch einer von den Jüngern? Da verleugnet Petrus Jesus: Ich bin's nicht. Etwas später wird er wieder angesprochen: Bist du nicht einer seiner Jünger? Ich bin's nicht, redet sich Petrus erneut heraus. Und noch etwas später: Sah ich dich nicht auch im Garten bei Jesus? Da leugnete Petrus abermals, und alsbald krähte der Hahn. Dreimal hatte der so selbstbewusste Petrus Jesus verleugnet, und nun fragt ihn Jesus dreimal: Hast du mich lieb? Hier lohnt es sich, einmal in den griechischen Urtext zu schauen. Es gibt verschiedene Verben für lieben, liebhaben, die hier verwendet werden. Die bekannten Bibelübersetzungen wie die Lutherbibel oder auch die Zürcher Bibel geben das nicht so genau wieder, und deswegen habe ich als Übersetzung eine moderne Übersetzung von dem Sprachforscher Roland Werner ausgewählt, weil sie diese Feinheiten der Sprache genau wiedergibt. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber als all die anderen hier? Er antwortete: Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dein Freund bin. Jesus fragt nach der reinen, nach der göttlichen Liebe: Hast du mich lieber als all die anderen hier? Und Petrus ist inzwischen realistischer geworden. Hätte er früher bestimmt mit einem selbstsicheren und vollmundigem Ja geantwortet, so gibt er jetzt eine ganz bescheidene Antwort. Er antwortet mit dem Verb für die freundschaftliche Liebe, nicht mit dem Verb für die göttliche Liebe. Du weißt doch, dass ich dein Freund bin. Jesus sagte: Dann übernimm die Verantwortung für meine kleinen Schafe. Dann fragte er noch einmal: Simon, Sohn von Johannes, hast du mich lieb? Und hier fragt Jesus wieder mit dem Verb für die göttliche, für die selbstlose Liebe. Und wieder antwortet Petrus ganz bescheiden: Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dein Freund bin. Und damit nimmt er wieder das Verb für die freundschaftliche Liebe. Da sagte Jesus: Dann sorge dafür, dass meine Schafe Nahrung finden. Und nun fragt Jesus ein drittes Mal: Hast du mich lieb? Aber dieses Mal nimmt Jesus nicht das große Wort für die göttliche Liebe, sondern er nimmt das Wort, mit dem Petrus ihm bisher geantwortet hatte. Hast du mich freundschaftlich lieb? In der Bibelübersetzung von Roland Werner heißt es, zum dritten Mal fragt er ihn, Simon des Johannes Sohn, bist du mein Freund? Da wurde Petrus ganz traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal nach seiner Freundschaft fragte und sagte zu ihm, Herr, alles liegt doch offen vor dir. Du weißt doch, dass ich dein Freund bin. Da sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Deutet Petrus damit ein Schuldeingeständnis an, wenn er beim dritten Mal antwortet, Herr, alles liegt doch offen vor dir. Du weißt doch, dass ich dein Freund bin. In den kurzen Sätzen ist wenig und doch alles gesagt, um aus dem Weg zu räumen, was zwischen ihnen stand. Jesus reagiert nämlich auf jede Antwort mit einem Auftrag. Petrus, der sich spontan, wortgewandt und übereifrig, oft um Kopf und Kragen redete, der heftig und übereifrig reagierte, er wird weiterhin gebraucht, nicht als Fischer, sondern als Hirte. Jesus traut Simon Petrus die nächsten Schritte in der Nachfolge zu und vertraut ihm eine neue Aufgabe mit besonderer Verantwortung an. Anders als ein Fischer, der die Fische in seinen Netzen sammelt, steht der Hirte schließlich in einer Beziehung zu seinen Lämmern, zu den Lämmern, die zu seinen Schafen heranwachsen. Es gilt, sie zu pflegen, auf Weiden zu führen, zusammenzuhalten und vor Gefahren zu schützen und notfalls auch sie mit Leib und Leben zu verteidigen. So wie Jesus den Menschen damals zurief, folge mir nach, so meint er auch uns. Vielleicht denken wir manchmal, kann ich das? Bin ich dazu geeignet? Habe ich genug Gottvertrauen und genug Liebe, um dies auch wirklich zu können? Petrus ist bescheiden und realistisch geworden. Er antwortet Jesus nicht, ich liebe dich mit großer, göttlicher und selbstloser Liebe, weit mehr als die anderen Jünger, sondern inzwischen ist er bescheiden geworden. Du weißt, Jesus, dass ich dich freundschaftlich liebe, dass ich dein Freund bin. Auch von uns erwartet Jesus nichts Übermenschliches, nichts, was wir nicht tun könnten. Jesus nachzufolgen bedeutet, mit unseren Möglichkeiten, mit unseren Stärken, aber auch mit unseren Einschränkungen und Schwächen versuchen, hinter Jesus herzulaufen. Versuchen, so zu leben, wie er es uns vorgelebt hat. Ein kleiner Schritt nach dem anderen. Der wichtigste Schritt ist der nächste. So ruft Jesus auch uns heute zu, folge mir nach. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.